Was ist, glaubst du, das Geheimnis hinter Januar?
Du bist ziemlich jung und das, was du da machst, ist ziemlich gut.
So flexibel wie möglich und so einfach wie möglich.
Aber war diese Geschichte immer linear nach oben?
Design war immer ein rotes Tuch.
High-End-Luxussegment, aber sie kennen trotzdem das andere auch noch.
Wenn ich das als Kurator sagen darf, dann würde ich halt immer jeden raten, mach so früh wie möglich.
Ja, warum hat da nur vorher keiner dran gedacht?
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, Aria erzählt, wir sind wieder am Start und heute haben wir ein Thema, für das du wahnsinnig brennst. Und wir schlagen die Brücke zum vergangenen Podcast, nämlich zu dem aus Mailand, Salone di Mobile.
Ja, das war ein lang vergangener Podcast. Also jetzt habe ich mich kurz erinnern müssen, auf was du referenzierst, aber richtig, du hast das tatsächlich gut gemerkt.
Ich habe es gut gemerkt, weil ich habe mir das immer so vorgestellt, Simon Ladner geht durch die Messe durch und ist manchmal so slightly amused, manchmal überhaupt nicht, er lässt es nicht ankennen. Und dann hast du mir damals von zwei Dingen erzählt, die dich völlig begeistert haben. Das war dieser Sonnenschirm, den man ausfahren kann wie eine Blüte und von einem Produkt, wo du mir wirklich vorgeschwärmt hast und mir sogar ein Foto geschickt hast, während du dort warst, von bearbeitetem Holz, das ganz speziell ist und völlig neu war.
Verkleidung, genau. Und deswegen freue ich mich, dass wir erstens heute mal an einem Tisch sitzen.
Finde ich auch super.
Der diese Oberfläche hat.
Oder generell an einem Tisch sitzen.
Stimmt, das ist auch selten bei uns. Genau. Und in Christian Seisenberger zu Gast haben. Der das Ganze entwickelt hat.
Genau, der Eigentümer, Gründer und der Mastermind hinter Januar. Manche sagen Januar, dem werden wir auf den Grund gehen, wie man genau sagt. Auf jeden Fall, Christian, servus, schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Ja, servus, grüß euch.
Servus, Christian.
Ich habe es am Simon gesagt, ich glaube, was heißt gesagt? Ich habe es ihm im WhatsApp geschrieben, es ist mir wirklich eine große Ehre, hier bei euch zu sein, als dritter Gast nach dem...
Ah, du hast genau mitgezählt.
Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich eine große Ehre. Ich bin selber begeisterter Hörer von eurem Podcast. Ich liebe euer Format. Das Titelbild, wo der Simon so lässig an der Wand lehnt, die Farbe dahinter, die Musik. Es ist so ein Podcast, wo man sagt, okay, cool, dass man da auch Teil davon jetzt ist. Und zwar als einer der ersten Hersteller überhaupt Teil von diesem ganzen Podcast.
Also für uns ist es auf jeden Fall eine große Ehre, dass du hier bist. Ich finde dieses Produkt unglaublich. Ich finde deine Geschichte unglaublich. Ich habe mich natürlich eingelesen in deine Historie. Handwerkersohn, also Firma. Sohn, dann Handwerker, dann Geschäftsmann, Geschäftsgründung relativ bald. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, grüßen wir mal deine Tochter, die ja auch diesen Podcast hört, oder?
Die Schüli, ja. Hallo Schüli, liebe Grüße aus Linz.
Hallo.
Die wird schauen.
Genau. Ja. Warum grüßt der Peter dich jetzt? Weil ihr ihm gesagt habt, dass du ein riesengroßer Fan von diesem Podcast bist und zu mir gesagt hast, was, wow, Papa, du bist bei diesem Podcast dabei. Und ich habe das relativ so salopp letztens gesagt,
ja, klar, ja sicher.
Podcast dabei. Was sonst?
Ich kenne ja den Simon gut und
Jetzt mich
und
auch.
Und jetzt gell? Peter eben auch.
Wunderbar.
Ja, genau.
Christian, also, schön, dass du hier bist.
Liebe genau. Grüße, Schüli.
Bald in der Schweiz,
bald
alles Gute.
Schweiz,
wir drücken dir die
genau,
Daumen auf jeden Fall.
Bald in der Schweiz.
Simon, bist du wieder verreist gewesen? Reden wir mal ein bisschen so. Du bist ja normalerweise immer gerade am Sprung oder gerade am Sprung heim. Wie schaut es aktuell aus?
Ja, da, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, war ich tatsächlich ein bisschen unterwegs, nämlich dann nur nachträglich in Antwerpen und eine Woche drauf in Helsinki.
Wow.
Also zwei Städte, wo ich noch nie vorher war.
Die zieht es immer im Norden, gell?
Ja, Antwerpen.
Ein bisschen.
Sagen wir mal im Westen.
Ja, stimmt.
Aber Helsinki war im Norden. Ja, nein, war beide Male das erste Mal dort und war von beiden Städten, vor allem von Helsinki, mega positiv überrascht und positiv begeistert. Also jeder, der noch nie dort war, schwerste Empfehlung.
Super, also auch designmäßig spannend.
Ja, absolut. Also habe ich selber ein bisschen unterschätzt gehabt, aber ja, sowohl historisch, also ist, ich meine jetzt einmal mit Century, mit Saarinen natürlich und Alto, bis hin zu neue Gebäude und was, also da weiß man, warum die bei dieser PISA-Studie tatsächlich immer auf Platz 1 sind, also was die in Bildung investieren. Also
wir aber waren wie merkt da, man das im, bei so einem Besuch,
wir waren im dort Alltag? Wir waren dort in einem Gebäude, in einem sehr modernen Gebäude, das dort eine Bibliothek ist, aber das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie eine Bibliothek bei uns, wo es leise ist und jeder liest dann sein Buch. Das ist ein mehrstöckiges Gebäude und die haben von 3D-Druckern, verschiedenste Werkstätten, wo die Leute selber animiert werden, auch Sachen zu probieren, zu machen. Ganz oben, im schönsten Stockwerk sozusagen, ist dann tatsächlich eine Bibliothek mit Büchern und Zeitschriften. Und ich würde sagen, ein Drittel von der Fläche ist für Kleinkinder, Babys.
Irre.
Also ich habe noch nie so einen großen Kinderwagenparkplatz gesehen, wie dort drinnen. Also die haben einen Kinderwagenparkplatz.
Okay.
Und da gibt es
da ein Symbol?
Da war ein Symbol am Boden.
Ja.
Und da waren verschiedene Gruppen dann und die haben dann mit den Kleinkindern quasi schon das spielerisch an das ganze, an das Thema Bildung quasi heran. Also wirklich mit dem Baby. Und ich würde jetzt sagen, bös gesagt, diese ganzen Mamas bei uns treffen sich im Kaffeehaus. Mhm. Und trinken an Matcha Latte, I don't know.
Und das ist so Klischee. Ja, ist unglaublich. Wir werden so viele Zuschriften kriegen.
Ich glaube auch.
Und dort treffen sie die in dieser Bibliothek, eben, was eben vom Gebäude her schon mal super speziell ist, super schöner Ausblick, auch das Tageslicht, wie das da reinkommt. Und haben halt da verschiedene so Spielgruppen und für spielerischer Zugang zu Bildung dann. Und das ist dann klar, dass das dann einen anderen Stellenwert hat, eine andere Aufmerksamkeit und von klein auf sozusagen erlernt wird.
Mhm. Ist schon toll. Warst du schon mal dort, jetzt wo wir schon über Helsinki sprechen?
Nein, tatsächlich habe ich Skandinavien noch nie erlebt, aber es ist mehr als wie auf der Bucketlist, vor allem, sage ich mal, für mich als Naturmensch, als Angler. Also es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass ich noch nie da oben war.
Wir kriegen ja jedes Mal Zuschriften, dass Leute sagen, der Simon, der kennt sich so gut aus in diesen Städten, wo er dann einmal war oder schon öfters war, wie Kopenhagen. Wir fordern eine Reise, die ihr organisiert. Wir kommen mit. Wenn wir Helsinki organisieren oder irgendwas anderes im Norden, dann nehmen wir die mit. Wir kommen wieder auf die zurück.
Unbedingt, ja.
Reisegruppe Area erzählt. Simon, du weißt genau, wir haben Durst. So wie jedes Mal, was hast du mitgebracht, bevor wir dann in Medias Res gehen und einmal ein bisschen erklären, was hinter Januar steht, was hinter diesem Tisch steckt und so weiter?
Erstens mal habe ich natürlich einen Wein aus Deutschland mitgebracht heute. Eigentlich wollte ich ja Bier trinken mit dir, Christian, aber ich weiß ja, dass du Wein ganz gern magst.
Auf alle Fälle.
Genau. Und ich habe mir vom Hirse, im Chefsommelier vom Rossbad, einen Wein empfehlen lassen. Und zwar ist es ein Spätburgunder, also kann man sagen ein Pinot Noir. Haben wir beim letzten Mal übrigens auch schon getrunken. Vom Vasenhaus aus Baden. Es sind zwei junge Winzer, die sie im Burgund kennengelernt haben und wollten dann quasi Burgunder machen, aber wie jeder wahrscheinlich weiß, dort sind die Vineyards und Reben und selbst wenn du nur die Trauben kaufst, halt mega teuer und deswegen haben sie sich dann für Baden entschieden. Und ist ganz ein einfacher Landwein, schreibt es zumindest drauf.
Das sind meistens die besten dann.
Genau.
Ich bin ja gespannt, wie es da heute geht mit dem Korken. Das ist ja dann trotzdem immer die große Herausforderung im Podcast, sozusagen live, dann Simon macht den Wein.
Ich habe wieder meinen guten Öffner mit.
Ich bin froh.
Und nicht den schrondigen vom letzten Mal wieder. Also jetzt mal, wenn ich den Öffner vergiss, scheißt es mir natürlich eine.
Heute war es ausgezeichnet. Ein leichter Plop.
Ein perfektes Geräusch.
Auf die Tischoberfläche können wir sogar draufpotzen, halt mit dem Roman.
Wow, wenn wir so viel sprechen. Das auf alle Fälle aus. Das ist ja der größte Schreck vor jedem Endkunden.
Absolut.
Das ist ja das Spukgespenst.
Also die Leute dürften so viel Rotwein trinken.
Also ich höre immer, egal wo wir sind, die erste Frage, was ist mit dem Rotwein? Und dann sage ich immer, überhaupt kein Problem.
Irre eigentlich, oder? Ja, über das werden wir halt so viel sprechen, wie dieser Tisch aus der Reihe tanzt, aber auch wie man Tische, Oberflächen, Holz als Ganzes pflegt. Da wirst du uns auch Frage und Antwort stehen. Jetzt stoßen wir dann einmal an und dann würde ich ganz gerne ein bisschen was über deine Anfänge hören.
Wobei, nur sagen wir das, einfach ein pragmatischer Mensch, was ist, wenn man Rotwein verschüttet, man wischt ihn halt einfach weg. Also es ist jetzt nicht so kompliziert. Oder man macht eine neue Flasche auf, wenn man komplett verschüttet hat.
Meine Herren, ich vergiss jetzt schon wieder, dass die Mikrofone laufen. Das Prost, wird ein schönes Prost. Gespräch. Prost.
Ah. Also Farbe finde ich mal super spannend.
Das schaut eher aus wie Traubensaft, gell?
Stimmt. Ja.
Herrlich.
Sehr trinkbar,
muss absolut. Ich sagen. Die Leute werden sich freuen, dass es wieder wirklich Wein gibt, weil bei dem Sake, den haben schon, ich glaube vorletzte Folge war das oder Folge Nummer 11 zumindest, den haben viele Leute spannend gefunden, aber natürlich nicht so nachmachbar wie Wein, den wir sonst vorstellen.
Ja, aber den Wein musst du einmal,
finden.
Musst du einmal sagen.
Ja. Wir werden es verlinken, oder?
Ja.
Also ich finde es ausgezeichnet.
Also danke Hirse an die Empfehlung. Und auch natürlich Gratulation an Rossbart, haben gerade gestern 4 Hauben gekriegt. Oder? Und ja, war damals einer unserer ersten Gastrokunden vor 8 Jahren. Und von 0 gestartet und jetzt 4 Hauben, schon richtig stabil.
Gefällt mir für die Jungs. Ja, voll. Und aber ist halt auch ein super Konzept und die kochen sich halt steil nach oben. Also Gratulation und an alle anderen, macht es noch. Christian.
Ja.
Das Produkt spricht ja eigentlich für sich. Wir werden trotzdem sehr viel darüber sprechen. Ich würde trotzdem einmal ganz zurückgehen an deine Anfänge. Wenn du einmal in dich gehst und so richtig zurückdenkst an deine Kindheit, wo war der erste Moment, was war das erste Möbelstück in deinem Leben, das irgendeinen Impact auf dich gehabt hat? Hat es sowas gegeben bei euch zu Hause? Also ich habe da ein ganz klares Bild bei meinen Eltern zum Beispiel. Hat es sowas gegeben bei dir, was dich wirklich beeinflusst hat, was du gesagt hast, das hat irgendeine Auswirkung gehabt auf mich?
Also ich gehe jetzt nur einen kleinen Schritt zurück, ohne auszuholen. Ich kann mich erinnern, immer wenn wir zu meinen Großeltern gefahren sind, dann hat der Opa immer gefragt, was möchtest du mal werden? Und ich glaube, ich habe als 8- oder 10-Jähriger schon gesagt, also nicht Feuerwehrmann oder Polizist, sondern Architekt. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Es war einfach so. Ich habe immer gesagt, ich will Architekt werden. Da ich ein beschissener Schüler war, habe ich das Gymnasium halt einfach nicht geschafft und abgebrochen. Und dann war der nächste Zugang halt der Schreiner, sage ich mal, oder wie man bei euch so schön sagt, der Tischler, genau.
Aber Schreiner, das kennen wir auch alle, weil bei Meister Eder, der war Schreiner.
Ja, genau.
Mit dem sind wir alle aufgewachsen.
Ja, mit dem sind wir aufgewachsen, genau. Da ist der Zugang schon mal zur Schreinerei in der Kindheitsstube gekommen, logischerweise. Und es war mit Sicherheit nicht das erste Möbel, was ich jemals irgendwo bewusst gesehen habe, aber ich weiß, das Möbel, was mich sicher geprägt hat, war der Backenzahn und der Bigfoot vor E15. Einfach das Archaische, die Einfachheit hinter diesen zwei Möbeln und natürlich die Neuinterpretation der Eiche. Also das muss man einfach E15 immer wieder zuschreiben. Ich glaube, der Simon wird das bestätigen. Die Eiche war zu meiner Kindheit, das verhasste Material, Eiche P43, rustikale Wohnwände, wir kennen es alle. Also das ist ja ein deutsch-österreichisches Phänomen, das ist ja nicht nur bei uns in Bayern so gewesen, sondern in Österreich war auch die Eiche P43 Wohnwand mit Stielleisten und alles irgendwann das verhasste Möbel. Und ich glaube, das war damals in der Gründungszeit Philipp Mainzer und Florian Asche, die Firma gegründet haben in London und die Eiche plötzlich neu interpretiert haben. Und die Eiche ist und bleibt auch für uns und wenn wir dann später auch zu Schotten Hansen rübersteigen, zum wichtigsten Rohstoff, den wir haben in dieser Holzbearbeitung. Und deswegen war das mit Sicherheit das erste Möbel, an das ich mich bewusst erinnern kann. Und ich habe selber einen Backenzahn zu Hause und zwar ein Original sehr von schön. E15.
Und würde es nie weggeben, oder?
Würde ich nie weggeben.
Ich habe auch einen.
Du hast auch einen.
Ja, weil ich finde, das ist echt ein guter Input von dir, weil natürlich jeder kennt und deswegen, und das für mich das Faszinierende damals war erstens formal natürlich Gfördermann und der besteht quasi aus den Abfällen vom Bigfoot-Tisch, also aus dem Kernholz, das normal kein Tischler verarbeitet, ist wirklich aus dem Kern geschnitten, was normal eben weg durst oder verbrennst oder was auch immer, Hackschnitzel machst, hat er da diesen Backenzahn dann entworfen und ja, vielfach nachgeahmt und kopiert leider auch, aber nach wie vor absolut ikonisches Möbelstück. Ja,
absolut ikonisch.
Ja.
Genau. Ich habe gelesen oder gehört, dass du aus einem Unternehmen entstammst. Ihr habt Tische, ihr habt Türen gemacht, glaube ich. Dein Vater hat einen Handwerksbetrieb gehabt, hat Türen gemacht. War Design ein Thema bei euch zu Hause oder hast du dir das selber erarbeitet?
Design war immer ein rotes Tuch.
Wirklich?
Bei uns. Ein rotes Tuch. Also wie ich damals in die Firma gekommen bin, habe ich immer über Design, ich war immer designaffin. Warum? Keine Ahnung, also vererbt konnte ich es nicht gehabt haben, weil jetzt meine Familie nicht per se total designaffin ist. Also meine Mama wahrscheinlich nur mehr wie mein Vater. Okay. Entschuldigung, Daddy, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber mittlerweile weiß ich, du hast eine gewisse Designaffinität wegen mir unter Umständen. Aber ich habe immer gewusst, wenn ich mit was gekommen bin und habe gesagt, boah, das finde ich mega, flächenbündige Türen, dann hat es immer geheißen, auf gut Bayerisch, so einen Scheiß braucht man mehr. Wir machen das so, wie wir das gemacht haben und wunderbar.
Wie sagt man das auf Urbayerisch?
Also so ein Scheiß oder das haben wir immer schon so gemacht, das brauchen wir nicht oder hau ab mit deinem Scheiß oder irgendwie sowas. Also es ist vielleicht jetzt sehr hart ausgedrückt, ich habe meine Chance bei meinem Dad gekriegt und ich hab mich ein bisschen austoben können, also um jetzt mal ganz realistisch darüber zu sprechen, aber es war nicht ein Thema, also ein Kernthema bei uns. Da ist schon rein um den Handel, ums Business gegangen, um, sage ich mal, sehr rudimentäre und konsumige Produkte, die wo man braucht hat, aber nicht, dass man in irgendwie so eine Designwelt abschweift. Und es hat auch nie irgendwie außergewöhnlich teuer sein dürfen, das Ganze.
Aber merkst du das nach wie vor, dass Design, das Wort, so eine gewisse Ablehnung hervorruft? Gibt es das immer noch?
Jein. Also meinem Dad vor allem, also dem gefällt das schon richtig gut. Der ist sehr stolz auf mich, was ich mache. Und der konnte es zwar nicht immer so mitteilen, aber ich weiß, dass es so ist. Aber er hat immer nur eine Firma und macht mit Türen und ist da auch erfolgreich drin, so wie er das macht. Und hat die Übernahme jetzt auch zusammen mit einem Cousin von mir vollzogen. Das heißt, er hat jemand, der wo da mit reingeht in das Ganze. Aber wenn wir jetzt auch, wenn er meine Meinung braucht oder irgendwas, dann sagt er immer, ja, na, also bei uns in der Branche ist jetzt das nicht so wichtig und ich muss jetzt nicht jetzt Bild bearbeitet haben und das Logo von links auf rechts und ja, da noch den Showroom gestylt oder so, sondern das soll ruhig alles so ein bisschen normal sein, sagen wir es mal so.
Aber wer hat dich dann geprägt? Wenn du sagst, von zu Hause ist es nicht gekommen, deine Mutter hat es ein bisschen mehr unterstützt, aber woher ist es dann wirklich gekommen, dieser Weg hin zu Januar und den Kooperationen, die ja wirklich schwerst designaffin sind? Wie ist dieser Weg vonstatten gegangen?
Das kann nur sein wie die Jungfrau zum Kind, weil es gibt wirklich in der ganzen Familie oder ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, da hat es jetzt weder irgendeinen coolen Laden gegeben, noch irgendein cooles Café, noch irgendwas. Also ich bin jetzt auch nicht der urbane Mensch, dass ich sage, ich habe mein ganzes Leben in München verbracht, sondern ich habe mein Leben immer auf dem Land draußen verbracht und habe nie eigentlich einen echten Zugang zu Design gehabt, habe aber immer schon mir Wohnzeitschriften, schon als junger Kerl Wohnzeitschriften, habe mich immer für Möbel, für Design, für Architektur interessiert. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich als Achtjähriger gesagt habe, ich will Architekt werden. Keine Ahnung.
Kannst also, du das nachvollziehen, Simon, diese Entwicklung? Ich glaube schon, gell?
Ja, ich komme erstens auch vom kleinen Dorf sozusagen und ich kann das auch nicht beantworten, diese Frage, weil ich habe das ja schon öfter gesagt, bei uns daheim waren diese Herzl-Brettstühle und hat es das auch nicht gegeben. Also wieder im beruflichen Kontext, in meiner Familie, ich glaube, das sind halt, ja, wie wenn halt wer ein gewisses Talent hat in einem Bereich oder wie wenn wer besonders gut Fußball spielt, dann fragst du ihn auch nicht, woher kann er Fußball spielen, ne? Oder woher hat er das Talent zum Fußball spielen. Es ist natürlich viel Training dabei, aber das ist im Beruflichen ist genauso ein Training, weil du kannst dir das nicht jetzt so, sondern du arbeitest auch schon dein Berufsleben lang dran, bis zu einem Punkt, wo du jetzt bist. Mhm. Deine Kontakte, die du gehabt hast oder die du dir erarbeitet hast, um das jetzt so, jetzt natürlich im Nachhinein gesehen, ist immer einfach zu sagen, ja.
Im Nachhinein sieht man immer die Linie.
Ja, aber auch, es ist natürlich viel, es ist Momentum dabei, es ist Glück dabei, es ist harte Arbeit dabei, es sind Kontakte dabei, es sind Menschen, die man kennenlernt dabei, wobei da ist auch nichts jetzt selbstverständlich, ja, sondern das hat immer Wege und allein schon wahrscheinlich, was du durch die ganzen Messen, die auch natürlich nicht selbstverständlich sind für so eine kleine Firma, die ja damals war. Ja, also das war ja wirklich, wie wir angefangen haben mit Januar zu arbeiten, das war, wir haben es glaube ich kurz gesagt, also mindestens jetzt 15 Jahre her.
Ich glaube sogar, dass es länger ist, ganz
ja,
ehrlich.
Kann ich sagen. Also, ja, genau.
Wir sind bei den ersten Kunden und wir haben mit Österreich vor Anfang an zusammengearbeitet. Ja. Also ich denke mir, dass wir schon fast bei 18 Jahren sind, wo wir wirklich zusammenarbeiten.
Ja. Und kann ich gleich einen Fun-Fact droppen?
Ja, bitte.
Das unbedingt. Erste Möbelstück, was ich immer bei Rea gekauft habe, war tatsächlich ein Januartisch.
Unglaublich, wusste ich nicht.
Hast du mir noch nie gefragt?
Ja. So, eigentlich kommt das in jedem Podcast, wenn man sagt, hast du mir noch nie gefragt?
Genau.
Ja, ich frage dich so viele Sachen, Simon.
Aber damals, wie ich angefangen habe bei Rea zum Arbeiten, habe ich dann aus der Ausstellung den Tisch gekauft und der war schon einige Zeit in der Ausstellung, also musste es dann schon länger wie, also dürfte es mit den 18 Jahren gut hinkommen. Und den habe ich dann lang gehabt, also den habe ich dann bis zu meiner, also bis zum Umzug in die andere Wohnung, wo er nicht mehr reinpasst hat. Also in Linz habe ich ihn auch noch gehabt, also weil er 3 Meter gehabt. Also es war ein.
Wo ist der jetzt?
Den hat eine Mitarbeiterin von Red Bull gekauft.
So absolut cool. Schaut, den hätte ich gern gesehen. Das wäre super gewesen, wenn du den noch gehabt hättest.
SC25, 3 Meter mal 1, Eiche geölt, genau, Eiche naturgeölt.
Also SC war sie auch mittlerweile, also eines von deinen Designs.
Genau. Mhm. Das sehr war, gut. Und dann. Also ist jetzt wirklich schon lange her und habe immer schon, also bin ja erstens einmal, habe ich das in der Schule immer schon geliebt, mein Vater hat das auch immer gesagt, darum bin ich ja dann nichts geworden, was in die Tischlerausrichtung geht, weil ich viel zu langsam wäre, darum wäre ich auch kein guter Koch, wenn ich zu langsam bin, weil ich so genau bin einfach. Okay. Ich liebe Holzbearbeitung, also das ist für mich Schleifen, Zwischenschleifen, Öl, etc. Finish ist für mich einfach ein Traum, aber ich brauche aber viel zu lang.
Wir dürfen uns gut ergänzen, weil ich bin mehr der was Holz zuschneidet und abschneidet und hobelt, alles was, wo du schneller Ergebnis hast. Und wenn es darum geht, dass ich jetzt da 2 Stunden eine Tischplatten schleife, soll, dann bin ich wieder der, wo ich sage, ah, das sollen lieber andere machen, weil ich kann mich da nicht 2 Stunden konzentrieren.
Ja, aber wir machen eine gute Firma, wir drei. Ihr macht bitte die Produktion, der eine extrem akribisch, der andere holzwild, wie er halt ist. Und ich mache das Ganze drumherum.
Wunderbar.
Na bitte, ist ein Business Case. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber wie du diesen Wein jetzt gerade gefangen hast, für allejenigen, die diesen Podcast der Video anschauen, dann habt ihr es gesehen, alle anderen, bitte schaut auf YouTube, das war wirklich artistisch.
Ich habe gedacht, du wolltest demonstrieren, dass man den Wein wirklich ausschütten kann.
Also Christian, ganz ehrlich, dass du den noch gefangen hast, war unglaublich.
Ich habe no look, also ja, nicht ich.
Und wir beide haben uns kurz angeschaut, haben uns kurz angegrinst und professionell, wie wir sagen, haben wir weitergesprochen.
Okay, genau in einer Linie zu dem, wie der Wein gefallen war, das Aufnahmegerät, wo die ganzen Stecker drin sind. Also wahrscheinlich hätten wir einen Break gehabt.
Genau, es war ein kurzer Blick in die Zukunft, wie es sein hätte können und dann doch abgewandt wurde.
Ja, genau.
Christian, du bist dann irgendwann bei deinem Vater eingestiegen. Kannst du das kurz erklären? Wie ist das gelaufen und wie war dann dein Weg in die Selbstständigkeit? Weil das ist schon spannend.
Weil du bist ja noch sehr jung,
muss man. Genau, du bist ja noch sehr jung. Du bist irgendwo zwischen uns beide, glaube ich. Also ich glaube, du bist Jahrgang 1982, hast aber so lange schon ein eigenes Unternehmen und wärst ja an sich am direkten Weg gewesen, das Unternehmen deines Vaters, das gut gegangen ist, zu übernehmen und dann einfach quasi auf diesen Schienen weiterzufahren. Und irgendwann ist die Weiche gekommen und du bist weggebogen. Wie war das?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, mein Vater und ich, wir sind selber nur 21 Jahre auseinander. Ah. Das heißt, ich bin jetzt 43, mein Vater ist 64, deswegen ist er immer nur im Beruf tätig, zwar natürlich entsprechend weniger und jetzt in einer Übergangsphase. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also damals, wo ich in die Firma von meinem Dad reingegangen bin, in die zweite Ausbildung. Also meine erste Ausbildung war Tischler, Schreiner. Die zweite Ausbildung war dann Bürokaufmann. Das habe ich zu Hause gemacht beim Vater. Ich glaube, da war ich 19. So, jetzt wenn ich die 21 Jahre abzeige, das heißt, mein Dad war faktisch 3 Jahre jünger, wie ich heute bin. Jetzt wenn ich mir vorstelle, jetzt hat jemand vor 3 Jahren zu mir in die Firma gekommen und wollte mir erklären, nach 20 Jahren, wo ich das erfolgreich gemacht habe, wie es jetzt funktioniert oder wie man es jetzt anders macht. Ich glaube, ich täte mich auch sehr schwer, da einfach, sage ich mal, die Tür zu öffnen und sagen, ja wunderbar, jetzt kommt da mein Sohn und der macht das jetzt alles mal komplett anders, wie wir das gemacht haben, weil der jetzt plötzlich von Design spricht und ganz andere Sachen machen will. Also ich glaube, da muss man meinen Dad auch wahnsinnig verteidigen, was das betrifft, weil er war noch nicht in der Exit-Phase von seinem Arbeitsleben, sondern er war eigentlich in der Hochzeit seiner Arbeitswelt. Also eine gewisse Substanz ist erarbeitet und eine gewisse Größe ist erreicht, aber mit 40 hat man natürlich noch keinen Bock aufzumehren. Und somit hat das natürlich ein Riesenspannungsfeld ergeben. Und das hat sie leider auch in die Familie gezogen. Das heißt, es gab kein gemeinsames Frühstück, kein gemeinsames Mittagessen, wo wir uns nicht oft bis aufs Messer gestritten haben und die Mama gesagt hat, so, entweder ihr lasst jetzt einen Scheiß in der Firma oder ihr braucht es immer zu mir zum Essen kommen, weil wir natürlich Mittag immer zum Essen am Gange sind. Logischerweise, wie das halt in so einem Familienbetrieb einfach ist. Das Wohnhaus direkt neben der Firma, genau. So, und dann habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt mache ich was für mich. Dann habe ich diesen Gestalter im Handwerk. Das war so eine relativ lässige Ausbildungsform für Handwerker. Das heißt, du hast jetzt kein Abitur dafür braucht oder irgendeine große Vorausbildung für das Ganze. Das war eine Ausbildung für Handwerker. Und das war in München in der Handwerkskammer und das war mega spannend, weil du da nicht jetzt wie beim Schreinermeister mit 20, 30 andere Schreiner den Meister machst, sondern wir haben eine interdisziplinäre Ausbildung genossen. Ich habe einen Buchbinder dabei gehabt, ich habe einen Gürtler dabei gehabt, einen Schlosser, eine Kunstschneiderin, was haben wir noch dabei gehabt? Also alle möglichen Handwerks in alle Richtungen, wo man sich so vorstellen kann, haben wir dabei gehabt. Und wir haben das gibt es immer noch. Ja. Cool. Und ich mache da auch viel Werbung dafür, weil also ich sage immer zu allen, wenn du dich wirklich weiterbilden willst, dann mach das, wenn dir ein Titel scheißegal ist. Ja. Ich bin Gestalter im Handwerk. Also das muss ich nicht einmal auf meine Visitenkarten rausschreiben, weil dann jeder sagt, was ist das? Also wenn da jetzt draufsteht, ich bin Bachelor of Arts oder irgend sowas, dann jeder sagen, hey, ja, wunderbar. Ja,
aber ganz ehrlich, versteht doch auch keiner, oder?
Wahrscheinlich versteht es auch keiner, aber ja, es ist was auch immer. Ich glaube, es ist eine der geilsten Ausbildungen, die du genießen kannst, weil du ein bisschen Kunstgeschichte hast, ein bisschen Schrift und Typografie hast, ein bisschen Ornamentik, ein bisschen Gestaltung, einen Fotografiekurs und das machst du alles mit anderen Handwerkern zusammen. Und das war so das erste Ausbrechen eigentlich in der Berufsphase, wo ich zu meinem Dad gesagt habe, so, das mache ich jetzt nur für mich, weil mich interessiert das und ich finde das geil und mag einen Zeichenkurs noch machen und mag dieses und jenes. Und während dieser Zeit habe ich dann von meiner damaligen Ex-Freund oder Ex-Mann einen Auftrag bekommen. Er hat Möbel braucht. Und da habe ich die ersten Januar-Möbel für diesen Auftrag entwickelt. Also SC01 bis SC10.
Aber schon unter diesem Namen?
Nicht unter Januar, sondern es war einfach, ich habe halt Schreiner, ich habe immer in die Schreinerei reingekommen, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und dann hat er gesagt, ja, also ich brauche einen Esstisch, ich brauche einen Stuhl, ich brauche einen Tisch, ich brauche einen Nachtkastel, ich brauche einen Couchtisch, ich brauche ein Regal. Und also der hat halt einmal für die Wohnung alles gebraucht. Damals war Nussbaum so das Holz, was mir halt wahnsinnig gut gefallen hat und so habe ich die erste Kollektion eigentlich entwickelt in einer Auftragsarbeit sozusagen. Und von denen Sachen habe ich dann immer wieder mal mehr verkauft und irgendwann habe ich halt dann angefangen, das Ganze in eine Firma halt zu packen. Und dann habe ich meinen ersten Mitarbeiter gehabt. Und ich war aber noch halbtags bei meinem Dad beschäftigt.
Also wirklich? Also ja, er war schon Vollzeit und du warst...
Er war schon Vollzeit und ich war... Also ich hab zu meinem Dad dann gesagt, du, das läuft ganz gut mit den Möbeln und eigentlich bin ich ja total geil in der Schreinerei. Habe aber dann schon angefangen, die Schreiner damit zu beauftragen. Also so, wie wir das heute machen. Das heißt, ich habe dann einen Möbelauftrag bekommen und habe das schon vom Schreiner fertigen lassen. Also ich habe dann auch wirklich nur noch das Design und die Organisation gemacht. Meistens nur so den Endschliff. Also ich habe dann meistens war ich nicht zufrieden mit der Oberfläche vom Schreiner, habe dann noch mal ein bisschen nachgehöhlt und habe das dem Kunden geliefert und übergeben und die waren immer alle total happy. Und dann habe ich die erste Messe da in München gemacht und habe aber eben meinen ersten Mitarbeiter gehabt. Also das ist wie so die Jungfrau zum Kind, ist einer am Fußballplatz zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich habe gehört, dass du da so nebenbei so ein bisschen und ich bin übrigens Schreinermeister und Techniker und hin und her. Und ich sage, ja, wir kennen uns ja eh und ja, dann habe ich den Alois eingestellt.
Das ist nach wie vor im Unternehmen.
Das ist nach wie vor im Unternehmen. Wow, ist halt unser Prokurist da. Also hat er dadurch, dass er mein erster Mitarbeiter war, am längsten dabei ist, mich bei allen begleitet hat, durch alle Phasen, eben auch jetzt als Prokurist in der Firma. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, hey, ganz ehrlich, ich konnte doch nicht auf der einen Seite halbtags in meiner eigenen Firma arbeiten und aber schon Vollzeit an Mitarbeiter aussteuern. Und dann hat es halt irgendwann dieses letzte Mittagessen gegeben, wo wir in der gleichen Firma waren, mein Dad und ich, und dann habe ich mal gesagt, du, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil ich muss mich auf meine eigene Firma konzentrieren. Und ich glaube, er hat es zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich realisiert.
Also hat er es nicht gewusst, würdest also, du sagen, dass das auf ihn zukommen wird?
Er hat es einfach nicht gedacht, dass das wirklich die endgültige... Er hat dann gedacht, okay, jetzt lasst man mal, soll sich mal das anschauen, wie das so ist, selbstständig und auf
soll eigene Füße stehen.
Soll sich mit Fingerverbrenner, genau so ungefähr.
Oder die Hörner abstoßen. Genau. So, genau. So wie Father and Son, dieses Lied von Cat Stevens. Ja. Take your time, think a lot und dann mache ich, was ich sage.
Ja. Genau. Ich meine, was ein Riesenvorteil war, ab dem Zeitpunkt hat es am Mittagstisch keinen Streit mehr gegeben.
Das glaube ich.
Also das war wirklich komplett Schalter umlegen, was jetzt die Wertschätzung der Familienzeit, also damals war ich wirklich nur das Kind und meine Eltern, sage ich jetzt einmal, hat eine ganz andere Wertschätzung gekriegt, weil du kein Thema mehr gehabt hast, wo du in der Firma drüber gestritten, also beim Mittagessen drüber gestritten hast.
Und es gab auch nie den Vorwurf, dass du nicht in die Firma gegangen bist.
Nein.
Wenn du jetzt nochmal zurückgehst, gedanklich, dieser Mensch von damals, der du warst, welchen Rat würdest du ihm mit dem Wissen von heute geben? Früher als auf eine Karte zu setzen? Oder war das die genau richtige Taktung, wie du das gemacht hast?
Also ich finde es... Also
was die richtige Entscheidung.
Ja, das auf alle Fälle. Aber wenn es jetzt vielleicht, wenn ich das als Kurator sagen darf, dann würde ich heute immer jeden raten, mach so früh wie möglich. Denk dir nicht, du hast da irgendwie der Jugend irgendwas verpasst oder sonst irgendwas. Also ich glaube, dass beides möglich ist, dass man lässige Jugend hat oder lässige so Zeit zwischen 20 und 30 und dennoch aber auch was aufbauen kann, dass man jetzt nicht sagen muss, ich muss jetzt unbedingt noch erstmal reisen und das erleben und weil jetzt bin ich jung, jetzt bin ich nicht gebunden an eine Familie, an Kinder, an irgendwas. Also ich habe natürlich alles auf Karten gesetzt. Also ich habe zwischen 20 und 30 wenig von der Welt gesehen, wenig Freizeit gehabt, habe mich wirklich nur auf die Firma konzentriert und ich bin auch fein damit. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe was verpasst oder ich hätte jetzt als junger Mensch noch irgendwie was anders machen müssen.
Aber ich denke mir, dass oft vielleicht gerade solche Sachen die größten Abenteuer sind. Glaubst du nicht?
Ein Mega-Abenteuer. Ich meine, dann kommst du mal nach Mailand, dann lernst du spannende Menschen kennen. Du kommst rum als im Namen der Firma. Leute interessieren sich für die. Also ich habe das eine mega spannende Zeit gefunden.
Aber wie ist dann aus diesem B2C Business Case wirklich ja nur geworden mit dem B2B?
Das war diese Messe. Und ihr erzählt es jetzt genauso wie beim letzten Mal, aber vielleicht kriegt ihr ja auch schöne Zuschriften, wenn ich das erzähle. Okay.
Ich bin gespannt, worauf du Zuschriften kriegst. Ich weiß genau, worauf wir immer Zuschriften kriegen.
Ja, jetzt pass auf, du wirst das gleich hören. Im Endeffekt war ich dann sofort drauf und dran, Fotoshooting zu machen, Broschüre zu machen und auf eine Messe zu gehen. Das war so für mich ganz klar, das ist der Weg, wenn ich jetzt irgendein Produkt vermarkten will. Also habe ich das alles gemacht und dann im Januar bin ich auf die Trendset-Messe in München gegangen. ist jetzt kein Riesenbegriff, das ist eher so, ja, eher Dekoration und Accessoires und so die Richtung, aber auch ein bisschen mit Möbel. Und dann war ich dort und da habe ich dann eben unseren heutigen Vertriebsleiter und unsere Vertriebsleiterin, den Udo und die Eva, kennengelernt. Und die Eva war es erst bei uns auf dem Messestand und hat sie das angeschaut und dann hat sie den Udo geschickt und dann hat sie der Udo zu mir an den Tisch hingekockt und dann hat er gesagt, du bist ziemlich jung und das, was du da machst, ist ziemlich gut.
Wow.
Also ich kann mir das richtig gut vorstellen und wir als Vertriebsagentur hätten halt den Zugang zu den Möbelhäusern und das muss ich jetzt vielleicht noch vorschießen. Ich habe dann ganz jung, bevor ich damit angefangen habe, ich gesagt, mein größter Wunsch und mein größter Traum ist es, dass ich in den besten Möbelhäusern Deutschlands stehe. Also ich habe diesen Traum habe ich wirklich laut vor mich ausgesprochen.
Sehr
und das
cool.
ist halt, das ist halt, ich meine, da kriegst du Gänsehaut. Das ist halt wirklich sowas, was ich halt meine Kinder oder irgendwelche Leute sage. Ich sage, ihr müsst, wenn ihr einen Traum oder einen Wunsch habt, ihr müsst einen aussprechen, weil dann manifestiert er sich vielleicht.
Ich glaube ja.
Also man muss da wirklich auch an das Ganze glauben. Und dann sitzt er eben so wie wir jetzt da heute am Tisch sitzen, sind wir an unserem SC03-Tisch gehockt und dann hat er gesagt, so, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst weiter auf so Hausfrauen-Verbrauchertage aus oder wir machen das richtig.
So. Okay.
Im Endeffekt, Zuschriften hin oder her, es ist Teil dieser Geschichte und es ist ein Zitat und das ist damals halt genau diese Aussage gewesen, weil für ihn halt das auch so eine Messe war, wo halt jeder kennt irgendwo jeden, der wo ein Business hat und kriegt dann eine Visitenkarten, sodass er sich da die Dekoration für Weihnachten oder für den Sommer holen kann auf dieser Messe. Also es war eine B2B-Messe mit sehr viel B2C-Publikum natürlich
okay,
da dort.
Okay, sowas. Ja.
Und deswegen ist dieser Spruch vor ihm gekommen. Wir sind dann 3 Tage später in der Prinzregentenstraße 68 bei ihm in der Wohnung gehockt. Er hat die ersten 3 Tische verkauft nach 3 Tagen und hat gesagt, so, und jetzt hat, kalkulieren wir mal der Preislisten rein, weil da braucht es eine Vertriebsprovision, da braucht der Händler braucht die und die Marge und dann, wenn du das alles beieinander hast, druckst das bitte nochmal und dann fahren wir los und dann verkaufen wir die Sachen. Und nach 3 Monaten habe ich einen Vertrieb gehabt, Österreich, Schweiz, ganz Deutschland und nach 4-5 Monaten habe ich die ersten Händler gehabt in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Aber war diese Geschichte immer linear nach oben? So klingt es nämlich jetzt.
Im Endeffekt ja.
Tatsächlich?
Ja.
Was ist, glaubst du, das Geheimnis hinter Januar? Warum ist dieser
Erfolg? Ich glaube, die Bodenständigkeit einfach. Also vielleicht konnte Simon da kurz einsteigen. Ich meine, der Simon kennt mich. Ich glaube, dass hinter Januar immer eine Person gestanden ist, die man greifen hat können. Wir sind als Firma auch so, dass wir, glaube ich, sehr nah am Kunden sind, sehr, sehr nah an der Materie sind und sehr ehrlich, sehr echt. Also echt ist ja Teil unserer Positionierung. Die Lust am Echten ist die Januar-Positionierung. Lust kommt daher, dass ich immer sage, da habe ich Bock drauf.
Aber das ist ja der Claim von Oberösterreich, weißt du das?
Das ist der Claim von Oberösterreich.
Ja, hungrig nach echt.
Ja.
Ja. So, wo wir jetzt gerade sind, also es passt sehr gut zusammen offensichtlich. Ja.
Und das sagt, finde ich, früh aus, dieses Lust am Echten, weil wir sind wirklich echt. Also das möchte ich einfach von meiner Firma, von meinem Team, vor allem behaupten, wir sind sehr echt.
Aber Simon, ich glaube, dass du trotzdem aus anderen Gründen begeistert bist von Januar und von den Produkten. Wie ist es produktseitig? Was macht produktseitig dieses Unternehmen so einzigartig für dich?
Ja, wie vorhin erwähnt, für mich damals, da habe ich ganz zu Beginn den Christian noch nicht gekannt, also da war es wirklich für mich nur das Produkt oder nur die Brand, die ich auch nicht gekannt habe vorher. Also für mich war es wirklich der erste Eindruck und dann kann ich mich nach wie vor erinnern, war einfach wirklich diese sehr spezielle Haptik, also wirklich das Angreifen und diese sehr samtige, weiche Oberfläche des Holzes einfach. Und das war für mich jetzt auch im Vergleich, und das ist jetzt gar kein Bashing gegen die anderen, wenn ich es auch mit E15 vergleiche oder so, ja. Die haben alle diese Oberfläche nicht zusammengebracht und das war der Hauptgrund, warum ich mich dann auch für den Tisch entschieden habe. Und in meine neue Wohnung kommt übrigens wieder Januar-Tisch, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann habe ich eh recht rasch, eben weil er eben zugänglich war, der Christian, und auch sehr interessiert war, wer seine Produkte dann im Endeffekt vertreibt und verkauft und einplant. Und ich glaube, wir waren uns von Anfang an recht sympathisch und auf einer Wellenlänge, wie man so schön sagt. Und mir hat einfach wirklich das, die Philosophie dahinter und der Zugang und dieses eben auch dieses Unprätentiöse, dass man einfach sagt, passt, ihr braucht jetzt den Tisch in 2,95 Meter statt 3 Meter. Mhm.
Machen wir.
Wir haben das einfach gekriegt. Also die haben einfach immer schon von Anfang an zur Zwischenmasse easy angeboten. Wir haben nicht da jetzt mal nachfragen müssen, sondern das war klar. Da hat es einfach diese 10 cm Sprünge gegeben. Es war für uns einfach zum Arbeiten damit, einfach zum Einplanen. Wir haben gewusst, sobald wir irgendwo einen spezielleren Tisch brauchen, mit einer spezielleren Oberfläche, mit einer speziellen Farbe. Also es ist nichts, was nicht gegangen ist. Also wir haben immer alles, was wir uns für den Kunden oder für die Kundin vorgestellt haben in der Planung, habe ich in Christian angerufen und der hat es uns gemacht. Mhm.
Aber wie cool ist das eigentlich? Aber ganz ehrlich, am Weg in den Erfolg hinein könnte man ja genau diese Flexibilität eigentlich irgendwann verlieren. Dass man irgendwann sagt, ja, okay, das haben wir bis jetzt gemacht,
aber das braucht man nicht mehr. Wir haben das mit anderen Firmen auch erfahren, im negativen Sinne, wo wir auch ganz zu Beginn die Firmen aufgebaut haben, die implementiert haben bei uns am Markt, die dann extrem abgehoben worden sind oder arrogant worden sind oder wo wir überhaupt den Zugang dann komplett verloren haben. Und das ist eben das Schöne mit der Zusammenarbeit, dass das nie abgerissen ist, die Verbindung nie abgerissen ist. Wir freuen uns jetzt mal, wenn wir uns sehen. Es ist gleich herzlich wie am ersten Tag. Und da auch nochmal Kompliment an dich, also diese Bodenständigkeit zu behalten, weil das muss man schon sagen. Also du bist natürlich dann mittlerweile, wie du gesagt hast, jetzt in Dubai und überall vertreten, Shanghai, was weiß ich, ja, wirklich. Also, und auch komplett andere Märkte, die funktionieren
Dubai,
ja
anders. Dubai, Shanghai, ja. Linz.
Ja, aber das auch mit den Steinen und so. Also ihr habt jetzt einfach ein komplett anderes Preissegment aufgemacht. Also das ist schon wirklich gewachsen, muss man sagen, von ja, am Anfang hands-on und einmal als Einstieg in den Markt und jetzt sind wir eigentlich im High-End-Luxussegment, aber sie kennen trotzdem das andere auch noch. Also sie kennen wirklich Fun bis und dass man sich das behält, weil du hast ja dann natürlich auch mit anderen Kunden zu tun, auch mit anderen Händlern, weil du hast zuerst gesagt, in den besten Einrichtungshäusern Deutschlands, jetzt kann man sagen, seid ihr in den Einrichtungshäusern der Welt vertreten. Da gibt es halt ganz andere Kaliber wie in Deutschland. Ja? Und dass man da trotzdem dann seine Persönlichkeit behält, ist jetzt nicht selbstverständlich für mich. Und das ist für mich, glaube ich, auch der Grund, warum nach wie vor du und auch die Brand so sympathisch sind, weil sie das eben nicht verändert hat.
Christian, das war ein wunderschönes Kompliment.
Ein Mega-Kompliment.
Ja,
ich habe jetzt gerade überlegt, weil gestern war der 11.11. und ich habe zu meiner Frau gesagt, so, jetzt beginnt die schlimmste Jahreszeit für mich, der Fasching, weil ich hasse es, mich zu verkleiden und vielleicht ist das ein gutes, das passt irgendwie. Also warum soll ich mich verändern, wenn ich mich immer wohlgefühlt habe, in dieser ehrlichen, bodenständigen Art und Weise zu arbeiten, weil noch nie jemand gesagt hat, um Gottes Willen, du bist aber bodenständig. Also weißt du, ich meine, also das war hat immer...
Wer zu dir gesagt?
Ja, wenn jetzt du irgendwas an dir hättest, wo alle kritisieren, wenn jeder sagt, du bist aber laut, du bist aber extrovertiert oder sonst irgendwas, dann darfst du vielleicht mal Gedanken drüber machen und sagen, ja, vielleicht muss ich ein bisschen ruhiger werden oder vielleicht mal, aber es hat, du hast ganz oft haben Leute zu mir gesagt, du bist wahnsinnig bodenständig und auch die ganze Firma ist wahnsinnig bodenständig und warum sollst du sowas, wenn du das wirklich als Kompliment dann das verarbeitest du ja auch. Du machst dir auch Gedanken drüber, wenn jemand das sagt. Und dann sagst du, okay, dann ist das aber was du dir auch bewahren solltest, weil es ist offensichtlich ja sehr positiv belegt, wenn man bodenständig ist.
Ich habe mich mit der Firmengeschichte auseinandergesetzt und ich habe das Gefühl gehabt, ihr seid zwar ein sehr homogener Körper und du bist der Konstante und natürlich auch sagst du deine Mitarbeiter, aber ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, die großen Schritte habt ihr immer mit Kooperationen gemacht. Kann das sein? Du sagst mal, wenn was falsch ist. Aber wenn es so stimmt, kannst du uns da mal ein bisschen auf dieser Reise mitnehmen, welche Kooperationen euch dann immer wieder hin zu dem geführt haben, was ihr heute macht. Weil mittlerweile haben wir ja eine Kooperation mit Schotten und Hansen, die ja wirklich nicht nur den Simon begeistert hat, sondern eigentlich die ganze Welt. Aber das war ja nicht die erste und wahrscheinlich nicht die letzte.
Wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht die letzte, weil ich Kooperationen per se mega spannend finde, weil man einfach so viel davon lernen kann, weil man wieder neuen frischen Wind in ein Unternehmen kriegt, neue Ansätze und auch in gewissen Situationen einen Sparring-Partner hat, um Themen zu besprechen. Also ich finde es mega spannend, mit Freifrau einfach so eine Messe zu gestalten und so zu planen, weil jeder hat so seine Needs und seine Sachen, die wo er unbedingt umsetzen will. Und trotzdem muss man über einen Kompromiss versuchen, eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Und das finde ich sehr spannend, weil da Reibung entsteht und bei Reibung entstehen auch oft gute Sachen.
Das stimmt.
Und zu den Kooperationen, also die erste richtige Kooperation war Freifrau, das stimmt auf alle Fälle. Danach ist das mit Stefan Knopp gekommen, mit diesen gekühlten Tischen. Das ist auch eine sehr enge Kooperation, also beide haben halt Bestand. Und mit Schotten Hansen ist jetzt halt wieder eine Kooperation reingekommen, von der wir noch gar nicht wissen, wo die hingeht. Also das ist auch nochmal komplett, das ist jetzt kein Möbelbrand mehr, sondern das ist eine, ja, die kommen aus dem Bodenbereich, bespielen aber den kompletten Innenausbau, sind vor allem in Residential-Projekte, in die Yachten. Das glaube ich ist jetzt für uns nicht so spannend, aber die haben natürlich nochmal ganz andere Themen drin, arbeiten weltweit mit den wichtigsten Architekturbüros zusammen, also die gängern bei Schotten Hansen ein und aus, die Top-Architekten dieser Welt, und wer weiß, wo uns das zusammen mit ihnen hinführt, das ganze Thema.
Simon, kannst du das einmal ein bisschen für dich erklären, was dich so beeindruckt hat von dieser Kooperation, dass du mir sofort erzählt hast, aus Mailand nämlich noch heraus und warum wir heute auch diesen Podcast machen, weil es ist nicht so, dass wir jeden Hersteller einladen. Aber du hast gesagt, das ist so revolutionär, das müssen wir unbedingt besprechen.
Ja, genau, in Mailand habe ich das erste Mal gesehen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also Schotten und Hansen habe ich vorher nicht gekannt.
Ja, nicht,
in
dem noch Sinne. Nie gehört.
Ich war dann vor Ort in der Produktion, ist er tatsächlich.
Ach, wirklich?
Am A der Welt, also da, also ich würde da gerne mal ein paar Wochen dort sein, wenn die Architekten da hinkommen, wie die da drauf reagieren. Also ist im Allgäu, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, kann man sagen. Super schöne Gegend übrigens. Und habe das an einem Messestand gesehen und der Ansatz hat mir so imponiert, weil genau das am Punkt der Zeit, oder ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen vor dem Punkt der Zeit, einfach mit diesem einfachen Zugang zu Wandvertiefelungen, zu Wandverkleidungen, aber auch zu Böden. Also allein schon, auch wenn man jetzt nur den Messestand anschaut und sagt, okay, allein für Messestanddesign ist das eine bahnbrechende Idee. Ja. Einfach mit der magnetischen Bodenverlegung. Ich habe es gesagt, ich glaube, ihr habt in 2 Stunden den Boden verlegt dort.
Ja, wir haben in die erste Stunde und 15 Minuten haben wir, glaube ich, 160 Quadratmeter Boden verlegt. Also
das ist völlig irre, aber ihr müsst es nochmal erklären, was das genau ist, weil das ist ja genau das, wir haben im Salone di Mobile Podcast ja darüber gesprochen, das ist genau das. Das kannst du verlegen in einer Mietwohnung zum Beispiel. Du kannst das wieder rausnehmen. Du kannst das mitnehmen in dein nächstes Zuhause. Aber erklär das einmal, was das Produkt eigentlich ist.
Ja, es ist grundsätzlich, muss man, glaube ich, da bin ich mal einen Schritt zurückgehen. Es ist entstanden durch einen Christian sein Privathaus. Der hat sie, und da muss man dann auch deinen Weitblick oder deine Idee dann Attribut zollen, weil er sich überlegt hat, Mehrgenerationenhaus, er möchte keine fixen Wände da drinnen, die er wieder irgendwann wegreißen muss oder umändern. Und das Problem haben wir viele Leute. Du baust ein Kinderzimmer, nämlich aus deiner Elternsicht, also für die ist natürlich dein Kind immer das Wichtigste. Du vergisst eigentlich deine kompletten Needs, du gibst immer dem Kind mehr, weil ist eh klar, weil es dein Kind ist. Nur dann, noch, wenn es jetzt in eine Schule geht, was nicht im Ort ist, dann hast du für 14 Jahre ein komplettes Zimmer gemacht und deine ganzen Bedürfnisse zurückgesteckt und hast dann was sehr schwer oder wieder mit sehr viel Kostenaufwand wieder zum Handeln hast oder zum Umbauen hast. Und er hat das eben komplett anders gedacht. Er hat das einfach so flexibel wie möglich und so einfach wie möglich gedacht und hat sich für das den Partner geholt, und das war in dem Fall dann Schotten und Hansen. Und da geht es auch dann zu einfach wo man eh, wenn man das jetzt wem sagt, dann denkt man sich, warum hat da nur vorher keiner dran gedacht? Einfach zu Zugänge, zu Haustechnik, zu Reversionsöffnungen, die immer schier sind übrigens. Ja, also keine Ahnung, da hat noch keiner.
Ich liebe schöne, dieses Wort, ja. Wenn der Simon schier sagt.
Ja, ja, absolut.
Ist, ja, also hat aber keiner das ist noch keiner so, Reversionsklappen.
Da gibt es noch schlimmere Worte.
Ja, das ja.
Und einfach durch dieses Magnetische, erstens mal kannst du es selber machen. Wie wir alle wissen, erstens Handwerker irre schwierig zum Kriegen. Es ist die Arbeitsstunde in Österreich auch schon fast nicht mehr zu handeln, also durch das, was jetzt die letzten 3-4 Jahre passiert ist. Und da habe ich was, wo ich eine mega geile Optik, mega hochwertige Optik, die ich selber verlegen kann. Das ist wirklich was, was man, da kann ich mit einer Handkreissäge und sonst nichts, kann ich da, und ich kann die Pattern ändern, ich kann die Muster ändern, ich kann von Fischgrät, ich kann von Schachbrett, ich kann von linear, ich kann von horizontal, vertikal, ich kann das immer wieder ändern und genau dann, wenn es ein Mietobjekt ist, und ich habe gerade jetzt gestern mit einer Innenarchitektin den Fall gehabt, Eisdiele, neues Objekt wird angemietet, muss im März fertig sein, weil da kommt der.
Selbstverständlich.
Genau, und da darf warm. Man nicht einmal rein, weil der Vermieter sagt, nein, ich gebe dir, du darfst das noch nicht rein, den Schlüssel kriegst du erst in einem Monat. Und da wird alles rausgerissen. Und das hat aber vor, ich weiß, was das, also ich weiß nicht genau, was kostet, aber ich weiß, dass richtig viel investiert worden ist. Und in der Gastro ist es so. Die reißen alles wieder komplett raus. Und da erstens mal, da reden wir von jetzt überhaupt nicht, von Nachhaltigkeit brauchen wir da gar nicht anreden.
Das wird Wort wollte man vermeiden. Aber ich glaube, in dem Fall können wir es wirklich sagen.
Genau. Man sieht das mal auf Messen. Also wer das mal gesehen hat, was auf Messen Müll produziert wird, das ist eigentlich abartig. Das ist wirklich abartig. Da kannst du nur heulen, wenn du Messestände siehst, die wo schöner sind, wie bei den meisten ein Privathaus oder irgendwas. Und danach wird das wirklich abgerissen.
Ja, das ist
hochwertigster Innenausbau. Und danach kommt es in Containerei und wird einfach entsorgt. Weiß Spanplatten und Trockenbau verspachtelt und alles pipapo. Also es ist einfach.
Und ich sehe den großen Vorteil eben Retail. Gastro, genau das. Also, wenn, also du könntest dir theoretisch, wenn du sagst, du machst jetzt den Raum oder die Ausstellung oder was immer oder Messebau in dunkel und du sagst, du legst dir das quasi auf Lager in hell, dann kannst du innerhalb eines Tages, angefangen vom Boden, wenn er magnetisch verlegt ist, bis zur Wandverkleidung, den kompletten Raum optisch ändern.
Sehr geil.
Immer wieder anpassen. Keine Ahnung.
Modebereich. Sagen wir mal, jetzt ist Orange in. Ja, dann mache ich jetzt den Innenausbau in Grün, habe einen Komplementärkontrast und wenn, keine Ahnung, im Herbst Braun in ist, dann ist es wahrscheinlich schöner, ich habe keinen grünen Boden, sondern irgendwie einen hellen Boden oder helle Wandverkleidung, damit das besser wirkt.
Aber also jetzt passt mir auf. Ich muss ja das dann trotzdem wieder wegschmeißen.
Nein.
Und jetzt nehmen wir uns den Produkt. Was mache ich dann damit?
Du legst es in Karton wieder rein, also das kommt in solche Kartonformate und da legst du das wieder rein und hebst es auf oder verkaufst es oder gibst es deinem, weiß ich nicht,
Nachbarn. Vielleicht entsteht irgendwann eine Tauschbörse, genau, weil es genügend Leute gibt, die sagen, ja. Du, ich habe jetzt auch ja meine dunklen Warmpaneele gehabt, vielleicht gibt es irgendwo auf dem Markt jemand, der wo helle hat und sagt, der möchte eine dunkle,
genau, da dann kann zu zwei dem, zu Leute dem Projekt das von mir,
verändern.
Wenn der jetzt aus dem Mietprojekt rausgeht wieder, dann nimmt er das ab und baut es im nächsten Mietobjekt wieder ein. Und er hat aber nichts, also er hat extrem wenig Reibungsverlust und monetären Reibungsverlust, weil er kann sogar diese magnetische Platten wieder runterschrauben und im anderen Projekt an die Wand geben. Also er hat in dem Sinn so gut wie keine Installationskosten, weil es einfach schnell geht, sauber verlegbar ist und das nächste ist, keine Ahnung, du möchtest eine Steckdosen einbauen. Oder möchtest du einen Bildaufhänger? Da schlage ich einen Nagel rein oder schraube einen Schrauben rein. Und wenn ich den nicht mehr da drin habe, dann tue ich mir einen Streifen von der Wandverkleidung, den ich halt kaufe ich mir ein paar mehr, und den tausche ich dann aus. Da muss ich einen kleinen Streifen austauschen.
Oder Steckdosen versetzen.
Oder Steckdosen. Also, du musst nichts mehr spachteln, du musst nichts mehr neu ausmalen. Oder. Keine Ahnung, ein Kind dreht durch dort und spritzt mit dem Eis alles an. Ja.
Kind dreht durch, dann, nächste Zuschrift.
Also ja, das ist ja oft das Thema, ja, dass, also das ist ausgetauscht eine Minute.
Aber fassen wir das zusammen, weil diese Kooperation, die geht ja noch weiter. Aber das heißt, es gibt mir ein Maximum an Flexibilität, spart trotzdem Ressourcen, auch Kosten und ist einfach, gerade was den zeitlichen Horizont betrifft, unschlagbar.
Ja, und außerdem, ich habe das ja heute auch schon erwähnt, durch die Immobilienpreise, durch die Herstellungskosten bin ich schon überzeugt, dass immer weniger Personen sich Wohnraum jetzt als Kauf leisten können in Zukunft. Und das heißt, es wird mehr Fokus auf die Mietflächen geben. Ja? Und das ist ja in Wohnung das Gleiche. Natürlich tue ich mir schwer, wenn ich da jetzt einen unbefristeten Mietvertrag habe und ich muss da jetzt wen beauftragen, der mir vielleicht hinter meinem Bett eine komplette Holzvertäfelung macht. Ja? Aber wenn ich das mit dem System machen kann, das ich nachher wieder mal magnetisch runterlöse und ich kann, ja, in einer Stunde ist das im Karton drinnen und ich ziehe mit der Wandvertäfelung um. Ja. Und in der neuen Wohnung wird das wieder installiert. Dann werde ich es mir vielleicht schon machen. Und dann habe ich halt nicht die banale weiße Gipskartonwand hinter meinem Bett oder im Wohnzimmer oder im Esszimmer oder wo auch immer. Das heißt, ich habe einfach in der Gestaltung wieder mehr Freiraum, auch in einem Mietobjekt oder in was, was man nicht gehört, wo ich mir zuerst vielleicht gedacht habe, nein, das investiere ich jetzt nicht. Und das ist ja trotzdem dieses Wohlbefinden, dieses Gefühl. Und das ist einfach eine Wohnung, die komplett Gipskarton, fein, glatt, weiß, außergemein ist, ist jetzt kein Wohlfühlfaktor, weil das kann ja der Ortspraxis auch sein.
Das ist eher lebensfeindlich, genau. Weil weiß kommt in der Natur, aus dem Schnee kommt das ja nicht vor und wir kennen ja irgendwo alle...
Nicht aus dem Schnee,
sage ich mal. Also wenn ich in den Wald gehe, dann fühle ich mich wohl. Warum? Weil ich irgendwelche schöne Farben um mich herum habe. Im Herbst ganz besonders, aber dann habe ich braun, dann habe ich grün. Aber weiß ist eigentlich eine lebensfeindliche Farbe, wenn man es genau nimmt. Oder ist gar keine Farbe, nicht?
Christian, aber diese Kooperation geht ja weiter. Nicht nur über dieses Produkt, über diese Wandvertäfelungen, Böden und so weiter hinaus.
Das ist ein nice Add-on.
Genau, das ist ein nice Add-on. Aber du hast mir heute zum Beispiel erzählt vom Einstein des Holzes, den du dort gefunden hast. Kannst du mir da was erzählen?
Den Torben Hansen, genau. Also wir haben
was macht er?
Der Einstein des Holzes habe ich ihn liebevoll genannt. Er hat einmal sehr liebevolle Bezeichnungen für mich. Und,
müssen uns da einen verraten?
Die kommen immer so aus der Spontanität raus. Also da gibt es jetzt gerade so wie Einstein des Holzes. Ich weiß, dass er mich sehr schätzt, vor allem für das, dass ich Sachen sofort erfasse, mir kurz Gedanken drüber mache und in die Umsetzung gehe. Das weiß ich, dass er das, also Macher. Er sagt immer zu mir, der Christian ist einfach ein Macher. Der rettet nicht lang, der macht einfach. Das ist vielleicht so einer der Komplimente, die wo mir der Torben Hansen macht, der an sich auch sehr menschenscheu ist. Also der Bernhard, der Geschäftsführer, hat gesagt, das ist, wir wissen alle nicht, was du mit dem Torben gemacht hast, aber irgendwie, der liebt dich. Der Zugang zu dem Ganzen oder der Hauptfokus dieser Kooperation war diese Entwicklung dieses NCS-Farbfächers. Genau. Das heißt, Torben Hansen hat über 5 Jahre lang, nachdem er so schon eine Wahnsinnspalette an Farben hat, die sehr naturnah sind, also die heißen Pebblestone, die heißen Auster, die heißen Leinen, die heißen Mokka, also das sind alles so, wie man halt sich Holz vorstellt, vor allem möglichen Braun, Beige, Schwarztöne, die haben sie eh. Und irgendwann hat er sich gedacht, jetzt muss ich einmal anfangen mit Farbe irgendwie zu experimentieren. Und das hat er wirklich lange gemacht, 5 Jahre, und da ist dieser NCS Farbfächer entstanden mit 110 Farben, oder man muss sogar sagen, Schotten Hansen hatte 330 Farbnuancen. Da haben wir gesagt, mit 330 überfordern wir den Handel, wir machen 110, das reicht vollkommen aus. Um das über einen Podcast, ich meine, das ist jetzt total einfach, den Farbfächer zum sagen und jeder versteht es. Wir werden das posten auf alle Fälle, aber um das kurz zu erklären, also so eine Farblinie ist ja ganz einfach. Wir fangen bei Gelb an, dann kommt die Mischfarbe von Gelb und Rot, Orange, und so geht es halt weiter. Das heißt, nach Rot kommt dann Pink, kommt dann Purple, kommt Indigo, kommt Blau, kommt Türkis, Grün, Lime. Das heißt, das ist diese Farbpalette und die gibt es in 5 Abstufungen, von hell nach dunkel. Und so hat man jetzt einen homogenen Farbfächer, wie man es vom RAL-Farbfächer oder eben von einem NCS-Farbfächer kennt. Und das Ganze hat er aufs Holz interpretiert. Und diesen Farbfächer habe ich damals gesehen, weil der Simon, also jetzt hat Der Simon Stäub, genau, von Schotten Hansen. Das war mein erster Ansprechpartner. Und wie der Simon Ladner vorher schon richtig gesagt hat, das Privathaus war der Zugang, weil ich gewusst habe, ich will die Holzoberflächen von Schotten Hansen, weil ich Schotten Hansen kennt habe, da war ich 16. Also ich bin damals
nur aus Türen heraus.
Aus Türen, ja. Aus der Türensicht. Wir waren immer Aussteller von der Baumesse in München und Schotten Hansen hat auch auf der Baumesse ausgestellt. Und die haben an sich hauptsächlich Böden ausgestellt, aber eben diese eine Tür. Und ich habe die Tür gesehen und habe zu meinem Dad gesagt, das ist die geilste Tür, die ich jemals gesehen habe. Und der hat gesagt, ja, das kann man nicht verkaufen. Das ist,
Braucht man nicht.
Das ist Design. Genau.
Ja, genau. Wieder, genau. Da schließt sich eigentlich schon der Kreis.
Da schließt sich eigentlich schon der Kreis, aber noch nicht ganz. Und der Simon war dann bei mir und hat mir eben nochmal die ganze Schotten-Hansen-Palette vorgeführt und dann hat er diesen NCS-Fächer dabei gehabt. Und ich habe diesen NCS-Fächer gesehen und habe mir gedacht, das ist es. Wenn wir das jetzt auf die Möbel übertragen und zusammen mit unseren Natursteinen, die ja per se viel farbiger sind, die Steine, wie jetzt das Holz an sich, dann ist das der Match überhaupt. Und dann hat er natürlich sofort gesagt, du musst zu uns ins Werk kommen. Da hat mich der Bernhard Heinloth empfangen damals, der Geschäftsführer, empfangen, so als ob wir uns seit Ewigkeiten kennen, Daten tatsächlich.
Er hat wortwörtlich gesagt, ich habe gewusst, du kommst einmal zu uns. Genau. Das finde ich wahnsinnig mystisch.
Das finde ich, also die ganze Beziehung zum Bernhard ist mystisch. Okay, also ich meine, heute nennen wir uns schon liebevoll Bruder. Es ist wirklich so.
Wir uns manchmal auch Brudi.
Brudi, ja, er sagt ja immer Brudi zu mir. Und es fühlt sich tatsächlich auch so, als ob er wie so ein großer Bruder, so ein ewiger Wegbegleiter. Also du kannst ihn alles fragen, du kannst mit ihm über alles sprechen. Er ist ein sehr guter Typ. Er ist ein Megatyp, er ist eine totale Rampe. Als Geschäftsführer draußen. Das habe ich jetzt wieder in Dubai mitgekriegt, wenn wir dann mit irgendwelchen Leuten aus China, aus Pakistan, aus Indien sprechen, wenn wir das zusammen, wir spielen uns gegenseitig die Bälle zu. Es ist, als ob wir das seit Ewigkeiten miteinander machen, hatten, diese zwei Produkte irgendwo an die Welt zu bringen.
Und zusammenzuführen also, und ja, hinaus in die Welt zu schicken. Wir müssen es trotzdem erklären. Pass auf, weil ich bin ja immer der das neu sieht und du hast mir es halt erklärt. Und diese Einfärbung in diesen Farbenfächer passiert ja auf völlig natürliche Art und Weise. Die Farbpigmente, die natürlichen Farbpigmente werden eingewaschen und können aus dem Holz auch wieder rausgewaschen werden. Das heißt, ihr analysiert die Farbe eures Steins zum Beispiel, ja, und passt dann genau diese Farbe an die Farbe des Holzes an und das ist dann der Perfect Match. Ja. Ja, wenn ich natürlich irgendwas dann irgendwann ändern möchte, kann ich das wieder rauswaschen und dieses Holz darf man sich ja überhaupt nicht so vorstellen, dass das jetzt ist, wie wenn man das anmalt, sondern es ist total zurückhaltend, aber trotzdem in diesem Farbenfächer offensichtlich in der Farbe. Ja. Und das schaut fantastisch aus.
Ja. Es ist leider echt sehr komplex zu erklären. Ja. Also ich habe es auch.
Ich finde, ich habe es gut gemacht, oder?
Gemacht. Aber jetzt für die Hörer und Hörerinnen, ich habe es auch erst dann in der vollen Bandbreite wahrgenommen oder checkt, wie ich dort vor Ort im Werk war. Und es ist eben, weil man kennt das ja, also der Laie kennt das ja von einer Beize, von einer Lackierung, dass man jetzt dem Holz eine andere Farbe gibt, wie es ursprünglich hat. Und das ist aber, hat gar nichts damit zu tun. Also man darf sich das nicht wie ein Beizer vorstellen, also gar nichts mit einer Spritzpistole, was da aufgetragen wird, sondern die Farbnuancen oder die Dunkelstufen entstehen einmal erstens durchs Räuchern. Also Schotten und Hansen hat auch eine eigene Räucherkammer entwickelt und erfunden, kann man sagen. Und der zweite,
weltweit einmalig.
Also wirklich ist irre. Ja. Also, und das zweite sind dann eben entweder mit dem weißen Teil, der nun mal drunter gelegt wird, das natürlich die Farben befeuert oder stärker zur Geltung kommen lässt. Und das andere sind dann eben nur die Farben. Und das sind eben, und das hast du, glaube ich, heute so schön gesagt, dadurch, dass Holz ja ein natürlicher Werkstoff ist, wollte er auch die Farben und die nicht nur die Farben, nämlich, sondern auch das Finish. Also sie haben eine spezielle geheime Formel und eigentlich kann man auch sagen, ein chemisches Labor dafür. Also die stellen alle Seifen, Lotions, Reiniger selber her.
Und aber auf natürlicher Basis. Auf natürlicher
Basis. Weil man ganz natürliche Basis. Und, also es kommt wirklich alles aus der Natur.
Man glaubt immer, wenn man hört Chemielabor, dass das alles fake ist.
Aber es ist ein chemischer Prozess. Im Schotten-Hansen-Labor gibt es keine Atemschutzmaske und gibt es keine Schutzhandschuhe. Die brauchst du nicht.
Sie tragen das auch mit den Fingern auf. Und das ist eben das, dass man quasi dem natürlichen Werkstoff Holz eine natürliche Oberfläche und eine natürliche Pigmentierung durch die Farbe eben dann raufgibt oder reingibt in dem Sinne. Und gerade eben dieses Finish, also, und ich habe es ja sehr halt so schön gesagt, dass heutzutage industrielle Öloberfläche nichts mehr mit einer Handölung, wie das damals eben war, zu tun hat. Sondern das ist im Endeffekt, ich habe es ja sehr gesagt, das ist im Endeffekt ein Lack.
Also diese UV-Öl heißt. Also genau. UV-Öl ist eigentlich mehr Lack wie Öl.
Es wird industriell aufgetragen, dann UV gehärtet. Und dann, weil du weißt, dass früher, oder jeder, der schon mal selber einen Tisch geölt hat zu Hause, weiß das, das zirkt, also eine Nacht braucht es, bis das einzogen ist. Ja, und bis der wieder nicht mehr saugt oder keine Rückstände mehr oben hat.
Also selbst bei unseren naturgeölten Oberflächen, wo wir das Öl, das ist übrigens auch ein österreichisches Produkt, verwenden, haben wir 2 Tage Trocknungszeit, bis wir mit dem ersten Zwischenschliff draufgehen können, weil sonst alles verklebt. Also das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis das aushärtet.
Aber bevor wir jetzt dann weitersprechen über diese Kooperation, vielleicht über die Möglichkeiten, die sich für die Zukunft auftan, bleiben wir doch bei diesem Pflegethema, weil wir haben gesagt, wir wollen halt trotzdem mal ein bisschen diese Mystik herausnehmen oder das große Fragezeichen aus dem Pflegethema Holz, Simon. Was gibt es da für Takes, die man unbedingt einmal mitnehmen soll da draußen, wenn man eben einen Holztisch schaut, vielleicht sogar nicht von euch, ja? Aber was sind die wichtigen Punkte?
Ja, ich glaube, da gibt es jetzt 2 Versionen, also du machst vielleicht dann die herkömmliche. Und bei uns ist immer das, was, wenn wir Kunden und Kundinnen haben, die einen Holztisch haben wollen, kommt als erstes, ja, aber was ist mit den Wasserrändern?
Ja, was ist mit den Wasserrändern?
Was ist mit dem Olivenöl, was weiß ich was? Was ist mit der Schokolade? Und diese Thematiken habe ich mit der Schotten-Hansen-Oberfläche nicht mehr, weil sehe eben diese Schmutzstoffe, also ein Baum zieht am Tag 500 Liter Wasser, das muss man sich mal vorstellen, und das ist natürlich kein gefiltertes Wasser, sondern mit allen Mineralien, Rückständen etc. Und das fließt dann wie durch Adern in den Baum jeden Tag durch und hinterlässt eben Rückstände. Und das ist das, was jeder kennt von einem Naturholz, Massivholzboden. Ich kriege diese Wasserränder. Und das sind eben zum Teil eben Gerbstoffe, Schmutzpartikel, die da rausgezogen werden. Also durch das Wasser verdampft und durch das Verdampfen zieht das an die Oberfläche. Und das habe ich beim Schotten und Hansen nicht mehr.
Soll ich das sagen, was du zu mir gesagt hast? Das war ein super Zitat. Du hast gesagt, Schotten und Hansen Oberflächen oder Schotten und Hansen Behandlungen nehmen dem Holz die negativen Eigenschaften. Ja. Es ist quasi, du kannst Wasser drauf leeren und es ist trotzdem ein Holztisch, aber es sind diese Eigenschaften weg.
Und
ohne
aber die Haptik und die Oberfläche zu beeinflussen. Und das ist für mich
der große Vorteil. Weil ich kann drüber lackieren, ja? Das wird schon gehen natürlich.
Natürlich, aber das hält auch nur eine gewisse Zeit lang, ja? Weil der Lack kriegt auch Risse, der kriegt Haarrisse. Irgendwann kommt die Flüssigkeit rein.
Dann wird es eigentlich schlimm, wenn der Lack Haarrisse kriegt.
Dann wird es schlimm. Dann musst du schleifen. Und zwar richtig grob. Ja.
Bitte, ich habe Holzboote gehabt früher immer. Ja, das ist eine Katastrophe. Ja.
Und das ist eben, wie gesagt, auch zum Thema Schleifen. Also du musst den Tisch auch nicht mehr abschleifen. Also selbst, wie gesagt, die haben uns da gesagt, du kriegst Kratzer wieder aus. Du kriegst leichte Oberflächenbeschädigungen, Verfärbungen etc. Also du kannst das alles wieder nachbehandeln mit diesen Mitteln, die sie haben und auch verkaufen. Und gerade eben Motel One ist für mich der Best-Case-Szenario zum Erklären. Die haben dort einen Massivholzboden von Schotten und Hansen drinnen und alle 2 Jahre kommen die und der wird aufgefrischt, der wird aber nicht abgeschliffen. Und jeder weiß, der schon mal einen Boden geschliffen hat, was das heißt, weil das heißt Feinstaub im ganzen Haus und in der ganzen Wohnung, so gut abbicken kannst du nicht, dass du das
schlimmste
nicht
schlimmste Baustelle, wo
du
man sie antun
eigentlich
kann.
Die ganze Wohnung ausrahmen, komplett.
Ja, und selbst dann ist eine Katastrophe.
Und selbst dann ist eine Katastrophe. Und das musst du nicht mehr, weil du eben diese ganzen Seifen, Lotions etc. hast, die das wieder auffrischen können einfach. Und das ist für mich der große Vorteil von der Oberfläche. Also das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo ich sagen kann, mit gutem Gewissen, wann wer kommt und auch im Objektbereich natürlich, wo die Leute nicht so aufpassen wie im Privatbereich.
Sicher.
Wo ich da mal wer dann das Wasserglasl oder die Karaffen stehen lässt über die Nacht oder sein Marmeladenbrot, das er vorher abgeschmissen hat oder was weiß ich was. Ja. Und da ist für mich das der große Vorteil, dass ich jetzt wirklich eine massive Oberfläche habe, ohne dass ich die Haptiken und Oberflächen negativ beeinflusse, mit einer viel, viel beständigeren Oberfläche wie jemals zuvor. Und vielleicht aber trotzdem, dass du das kurz erklärst.
Nein, ich bin noch nicht fertig mit deinem Thema, weil wir sind ja offensichtlich auch jetzt der Service-Podcast und der Pflege-Podcast. Wenn jetzt Christian nicht dieser Spider-Man, der er ist, eigentlich war und am Anfang dieses Glas umgeschüttet hätte, wäre völlig egal gewesen. Wir hätten den Tisch abgewischt und alles wäre gut gewesen.
Ja, und selbst nach einer gewissen Zeit einfach. Also es ist halt, ich meine, wer jetzt den Wein über Nacht einziehen lässt, hat auch auf der Schotten-Hansen-Oberfläche einen Weinfleck.
Mhm. Ganz logisch. Aber er hat es drauf und nicht im Holz.
Und nein, der zirkt ein.
Der zirkt ein, okay.
Aber ich kann wieder raus.
Das heißt, das Holz ist eigentlich nicht tot.
Nein, das ist genau. Komplett
es ist diffusionsoffen. Diffusionsoffen.
Genau. Also es wird auch alles einziehen, aber es braucht erstmal schon viel länger, wie bei einer normalen herkömmlichen Holzoberfläche. Das heißt, wenn ich ein mündiger Mensch bin, und nach dem Essen den Tisch sauber mache, dann haben alle Flecken weg. Wenn ich es einziehen lassen will, dann kann ich das tun. Das ist kein Problem. Dann kann man es auch wieder rausholen.
Aber durch das kann man es auch wieder rausholen. Wenn die Oberfläche diffusionsoffen ist, lässt sich quasi der Fleck wieder rausziehen, wenn man es so nennen möchte. Und bei einer anderen Oberfläche ist sie ja geschlossen. Das dauert einfach nur viel, viel länger. Und dann habe ich das aber drinnen. Das ist der ähnliche Effekt wie bei einer Gore-Tex-Jacke, wenn es drinnen schwitzt, irgendwann einmal, dann ist die trotzdem.
Dann stinkt es trotzdem.
Nein, es ist einfach, sie schafft den Transport nach außen nicht mehr. Auch wenn sie immer sagen, dass sie so viel Dampfdurchlässigkeit
haben. Der nächste Gore-Tex wird schreiben.
Genau. Und das ist eben der große Unterschied, dass ich sonst quasi den Fleck unter der Beschichtung habe und dann muss ich eben, wie gesagt, müsste ich schleifen, raus und wieder neu beschichten. Und so habe ich eben die Möglichkeit, dass mit dieser Seife, was abgestimmt ist auf diese Behandlung, den Fleck wieder raus zu bekommen. Und trotzdem ist natürlich das jetzt so neu, dass die meisten unserer Kunden und Kundinnen natürlich naturgeölte Oberflächen haben, von Janua zum Beispiel. Und da trotzdem, wir merken, wann wir dann öfter zu Kunden kommen oder sie da die anrufen, ja, mein Tisch ist so fleckig oder der ist jetzt so stumpf. Und dann kommen wir natürlich drauf, dass die halt den Tisch 5 Jahre haben und nicht einmal geölt haben. Ja? Also obwohl sie ja Öl immer dazu bekommen, aber das wird dann halt irgendwo in den Keller gestellt oder ins Abstellkammerl oder in den Küchenschrank, aber nie wieder benutzt. Und deswegen möchte ich das nur kurz ansprechen, weil einfach da die Scheu zu nehmen, dass es ist ein sehr einfacher Vorgang, man muss es einfach nur machen.
Also es ist so einfach wie Zähne putzen.
Okay, also aber nicht so oft. Man muss nicht so oft
man
machen.
Man muss es nicht so oft machen wie Zähne putzen, aber es ist so einfach. Und was eigentlich das Tolle ist an dem Ganzen, dass selbst der Laie, also der, wo wirklich per se 2 linke Hände hat, das hinbekommt und einen deutlichen Effekt erzielt. Das heißt, ein Ergebnis, wo er hinterher stolz drauf sei. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die wo so glücklich machen wie erfolgreiche handwerkliche Arbeit. Also jeder, der wo schon mal irgendwie was gemacht hat, was repariert hat. Simon macht also die Flecken.
Jetzt, da ist jetzt der Rotwein schon seit meinem Podcast aufnehmen.
Ja, ich habe es auch beobachtet, dass du das gemacht hast. Und ich hab nichts.
Hast du das absichtlich gemacht?
Nein, ich habe es beobachtet und absichtlich nichts gesagt.
Das finde ich gut. Ja, also nochmal kurz weiter. Also das heißt, du sagst wirklich, auch die Pflege von Produkten von euch, von früher, geölte Oberflächen und so weiter, kein Problem, man muss es noch machen, also du nimmst die Scheu, oder?
Und man muss dazu sagen, wir haben uns das Thema wirklich auf die Fahne geschrieben, wir haben vor 3 Jahren angefangen, eigene Labortests bei uns zu machen, das heißt, alle unsere Oberflächen haben wir in so DIN A1 Muster produziert und haben die dann in so Fragmente aufteilt und haben dann diese ganzen Themen Bratensoße, Balsamico, Kleber, Kugelschreiber, Wein, Wasser, heißer Topf, alles einmal ausprobiert und wirklich da eine eigene, fast eine wissenschaftliche Studie zu unseren Oberflächen gemacht, haben zu jeder Oberfläche die eigenen Pflegeprodukte entwickelt, haben dann aufgehört, das Pflegeöl mitzuliefern, kostenlos, weil wir nachweislich gewusst haben, dass ungefähr von 4 Pflegesets nur 1 beim Endkunden landet. Die anderen 3 landen, bleiben in der Verpackung, werden weggeschmissen. Andere werden irgendwo, wie es der Simon richtig sagt, irgendwo im Keller und werden dann wieder entsorgt nach 2 Jahren, wenn der Keller gesäubert oder gestöbert wird. Entsorgt. Und dann haben wir gesagt, was, es macht ja gar keinen Sinn, ein Pflegeset in den Verkaufspreis mit einzukalkulieren und das kostenlos mitzugeben, wenn es dann, wenn man es braucht, eh nicht da ist. Also haben wir die Kalkulation rausgenommen und gesagt, in unsere Produkte ist kein Pflegeset mehr dabei. Okay. Riesenaufschrei im Handel natürlich. Ah, für den Preis, das kann ja nicht sein, dass da kein Pflegeprodukt dabei ist. Ich habe dann wirklich ja teilweise selber argumentieren müssen und gesagt, was nutzt unser Pflegeset, wenn es am Ende in Müll landet, weil es der Monteur nicht übergibt. Wir haben dann dieses Geld verwendet, um einen Shop aufzubauen für unsere Pflegeprodukte. Das heißt, jeder Kunde, der jetzt einen Tisch für uns kauft, bekommt einen Gutschein für ein Pflegeset mit 30% auf unseren Shop. Er muss es trotzdem bezahlen, aber er bekommt eines, was ich finde, in der heutigen Zeit hat mehr Wert wie jeder Geldbetrag, er bekommt einen Service. Also es wird hier keinen Januarkunden und von denen gibt es mittlerweile ungefähr, ich schätze mal 40.000, 50.000, die einen Tisch für uns haben. Es gibt keinen, der nicht bei uns anrufen kann, zu normalen Geschäftszeiten WhatsApp schreiben kann oder irgendwas, wenn der ein Problem hat mit seinem Tisch. Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen, weil die einfach so erfrischend war. Eine Mutter hat uns angerufen, die hat den Tisch 2 Wochen gehabt, einen S600-Tisch, also so ein Einstiegstisch für uns. Die haben sie den mit Sicherheit irgendwo hart erspart, weil das hast du gemerkt, wie verzweifelt die Person war. Und das Kind hat mit dem Kugelschreiber übers Ziel hinausgemalt bei den Hausaufgaben. Okay, super. Der Tisch war 2 Wochen alt und die war am Boden zerstört, weil der Tisch überall einen Kugelschreiber gehabt hat. Der Kugelschreiber war Teil unserer Studie und wir wussten, mit einem Schmutzradierer und mit dem Pflegeöl bringst du den Kugelschreiber wunderbar weg. Und zwar in 0, nix. Und dann hat es eben unsere Anna im Service hat das Ganze dann in die Hand genommen und hat mit der telefoniert und die haben das über einen FaceTime-Live-Chat haben die das Ganze gemacht und die, also gerade, dass sie nicht in Tränen ausgebrochen ist, weil dieses Problem innerhalb kürzester Zeit und ganz einfach gelöst ist. Und das ist, glaube ich, nur ein Riesenthema, wo ich sagen muss, dieser Service, also wir sind ja gerade dabei, mit Schotten Hansen im Service-Thema größer zu denken, weil wenn die das schon mit den Böden machen, wenn wir jetzt gerade auch mit den Tischen das Ganze, sage ich mal, richtig etablieren wollen, dass das auch noch ein Thema ist, dass man zu jemandem sagen kann, du hast gesagt, Restaurantauftrag ist natürlich hochbeanspruchter Bereich. Keiner passt auf, weil dem Gast im Restaurant ist es ja per se wurscht, ob der Tisch jetzt einen Kratzer kriegt, ob da ein Weinfleck drauf ist oder was auch immer. Wenn wir jetzt am Gastronomen sagen können, du pass auf, wir können einmal oder alle 2 Jahre hier einen Service machen zu einem akkuraten Preis und dann schaut es wieder komplett aus wie neu. Ich meine, sein Auto bringt man nun mal auch zum Service. Warum soll man ein Möbel nicht auch zum Service bringen, so wie das Motel One eben macht? Weil Motel One sagt, eigentlich ist der Schotten Hansen Boden der günstigste, weil den werde ich nie rausreißen.
Das ist richtig.
Ja. Und den kann ich abschleifen und den kann ich immer wieder regenerieren und eigentlich ist das mit einem Möbel für uns ja per se das Gleiche. Wenn du es einmal schaffst, sage ich mal, diesen Invest zu stemmen, für einen Tisch für uns, dann ist es am Ende über die Lebensdauer mit Sicherheit ein sehr, sehr günstiges Möbel, weil du es immer wieder refreshen kannst.
Ein schönes Schlusswort, Christian, Simon. Ich muss wieder mal ein Zitat loslassen, diesmal vom wunderbaren Helge Schneider. Die Zeit vergeht, die Uhr macht Ticketack. Eine Frage habe ich nur an dich. Wohin geht die Reise? Wenige Sätze. Wohin geht die Reise von dir und von Januar?
Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil die Zeit einfach zu speziell ist, um jetzt eine Reise zu planen. Ich glaube, es ist einfach eher so eine Rucksackreise, die wo man gerade hat. Man hat viel im Gepäck, gute Sachen im Gepäck und man geht jetzt einfach mal auf die Balz und schaut, was passiert. Also planbar ist im Moment gar nichts. Der Markt ist zu volatil, aber wir sind gut auf den Markt vorbereitet. Und ich glaube, gerade das Thema Qualität und Service bringt uns gute Geschäftsmöglichkeiten für die Zukunft.
Aber wenn es schwer einzuschätzen ist, ich glaube, die enge Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen Area und Januar wird weiter bestehen.
Das heißt, wenn Sie, steht zu 100% fest.
Wenn Sie absolut da draußen Produkte sehen wollt, wenn ihr diese Oberflächen einmal anschauen wollt, unbedingt einmal zu Area gehen in Salzburg, Linz oder in Wien. Da kann man sich das anschauen. Wir sitzen an diesem großartigen Tisch. Das Gespräch war wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank euch beiden. Simon, es war echt genauso, wie du gesagt hast, hochspannend und total lustig. Und an euch da draußen danke fürs Zuhören, Zusehen. Wie immer, wir sind extrem froh, dass wir so guten Response immer kriegen. Unterstützt uns weiterhin, einfach auf die Klingel drücken, uns abonnieren, das hilft uns sehr. Vielleicht auch einmal unseren Podcast teilen oder irgendwem schicken, der auch Interesse hat an einem Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Vielen, vielen Dank, Christian, Simon.
Danke euch.
Danke.
Bis zum nächsten
Mal.
Hat
mega Spaß gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier.
Ja, super.
Zwei coole Typen. Also man kann sie wahrscheinlich jetzt noch Stunden mit euch unterhalten.
Das werden wir auch noch machen.
Ja, auf alle
Aber
Fälle.
Jetzt drehen wir mal aus.
Jetzt drehen wir mal aus.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.